NDR Info. Echo des Tages.
Im Studio begrüßt sie Julia Borutta unter anderem mit diesen Themen. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International prangert die Gewalt der Islamisten im Nordirak an. Dort fänden Massaker und ethnische Säuberungen statt. Wie die Dschihadisten es schaffen, mit der Verherrlichung ihrer Gewalt immer neue junge Kämpfer zu rekrutieren, ist deshalb auch Thema unseres Kommentars. Außerdem in dieser Sendung: In Brüssel beginnt das Ringen um die Neubesetzung der Kommission. Nordrhein-Westfalens Landesregierung beschließt im Nachtragshaushalt mehr neue Schulden. Und Bastian Schweinsteiger wird neuer Kapitän der Fußballnationalmannschaft. Dies und mehr jetzt in der nächsten halben Stunde. Zunächst aber der Blick in die Ostukraine. Dort wird weiter gekämpft und die Töne zwischen Moskau und Brüssel werden schriller. Russlands Präsident Putin, der sich in den vergangenen Wochen nicht viel um diplomatische Konventionen geschert hat, wirft dem noch amtierenden EU-Kommissionspräsidenten Barroso Vertrauensbruch vor. Barroso habe ihn aus einem vertraulichen Telefonat völlig aus dem Zusammenhang gerissen zitiert. In diesem Telefonat soll der Kreml-Chef gedroht haben, Russland könne die ukrainische Hauptstadt Kiew binnen 2 Wochen einnehmen. Stimmt das oder nicht? Das Verwirrspiel um Gesagtes, Nichtgesagtes und nur Halbgemeintes ging heute weiter. Auch die Separatisten beherrschen es. Hermann Krause.
Nach dem gestrigen Treffen der Kontaktgruppe in Minsk schien für kurze Zeit ein Kompromiss in Sicht. So hatte bei den Verhandlungen in Weißrussland ein Sprecher der Separatisten erklärt, niemand sei an einer Loslösung der Ostukraine interessiert. Der selbsternannte Premierminister der Volksrepublik Donezk, Alexander Sachatschenko, aber wies dies heute zurück. Er verhandle mit Kiew nur noch über die Eigenstaatlichkeit der Ostukraine. Das Wichtigste ist zuerst der komplette Abzug der ukrainischen Truppen aus Donezk und Lugansk. Erst dann reden wir aber als gleichberechtigte Partner über die Unabhängigkeit unseres Gebietes. Wir wollen nicht mehr Teil der Ukraine sein, weder politisch noch finanziell. Seit Tagen erzielen die Milizen Geländegewinne. Auch heute sind wieder viele ukrainische Soldaten gefallen. In Kiew suchte das Parlament verzweifelt nach einer Lösung, um die militärische Niederlage in der Ostukraine irgendwie abzuwenden. Die ganze Welt sieht doch, dass Russland der Ukraine den Krieg erklärt hat. Es wird im Osten unseres Landes das Blut friedlicher Bürger und ukrainischer Soldaten vergossen, wegen der Aggressivität und der widerrechtlichen Handlungen Russlands, sagte der unabhängige Abgeordnete Oleg Ljaschko in einer emotional aufgeheizten Parlamentsdebatte. Auch der Ruf nach Militärhilfe von Seiten des Westens wurde wieder laut. Ein Sprecher der ukrainischen Armee musste zugeben, dass die ukrainischen Truppen weitgehend hilflos den professionell agierenden Separatisten gegenüberstehen. Die angeblichen Selbstverteidigungsgruppen, so bezeichnet Putin die Milizen, sind mittlerweile bis an die Hafenstadt Mariupol vorgedrungen. Dort herrschte bisher Frieden, es gab keine Kämpfe. Dennoch wollen die Separatisten anscheinend die Stadt angreifen, um sie, so sagen sie, gegen die Faschisten aus Kiew zu verteidigen. Einer der Sprecher der Separatisten: In nur 2 Tagen gelang die Armee von Neurussland bis zum Asowschen Meer. Nun hat unsere Bürgerwehr Mariupol komplett umzingelt, noch aber wird die Stadt nicht von uns gestürmt. Nach Meinung westlicher Beobachter wird diese angebliche Bürgerwehr von kampferfahrenen Einheiten der russischen Armee unterstützt, die Raketenwerfer und anderes schweres Gerät einsetzen. Moskau aber leugnet dies. Nicht geleugnet wurde, dass Wladimir Putin in einem Telefongespräch mit EU-Ratspräsident Barroso gesagt hat, Russland könne die ukrainische Hauptstadt Kiew binnen 2 Wochen einnehmen. Die Reaktion aus dem Kreml kam prompt. Grundsätzlich verstoße es gegen diplomatische Regeln, aus einem vertraulichen Gespräch zu zitieren, hieß es. Zudem sei die Äußerung Putins aus dem Zusammenhang gerissen worden, so ein außenpolitischer Berater des russischen Präsidenten. Mittlerweile prüft Australien als Gastgeber des nächsten G20-Gipfels den Ausschluss des russischen Präsidenten von dem für November geplanten Treffen.
Tja, und viele Polen haben Angst. Sie fürchten, dass Putin neben der Ostukraine weitere Gebiete im Osten Europas ins Visier nehmen könnte. Insofern begrüßten sie gestern die klare Haltung von Präsident Gauck. Der hatte bei einer Gedenkveranstaltung zum Beginn des Zweiten Weltkrieges vor 75 Jahren auf der polnischen Westerplatte versichert, sich dem russischen Machtstreben entschlossen entgegenstellen zu wollen. Wörtlich sagte er, wir werden Politik, Wirtschaft und Verteidigungsbereitschaft den neuen Umständen anpassen. Deutliche Worte, die wiederum bei der Opposition in Berlin nicht gut ankamen. Von dort Katrin Brandt.
Bernd Rieksinger hat kein Verständnis dafür, dass ständig eine Militarisierung der deutschen Außenpolitik eingefordert wird. Dieses Phänomen will der Chef der Linkspartei aktuell bei Bundespräsident Gauck beobachtet haben.
Ich finde es doch sehr befremdlich, wenn der Bundespräsident redet wie der Generalsekretär der NATO,
sagte Rieksinger heute und bezog sich auf Gaucks gestrige Rede im polnischen Danzig.
Ich bin gewiss kein Putin-Versteher, aber hier noch Öl ins Feuer zu geben, anstatt zu schauen, dass der Ukraine-Konflikt friedlich gelöst wird, ist doch außerordentlich kontraproduktiv.
Dass die Linkspartei den Bundespräsidenten kritisiert, ist nicht neu. Sie hat ihn vor 2 Jahren nicht gewählt und seither wiederholt für seine Haltung zu Militäreinsätzen zum Teil scharf und persönlich angegriffen. Doch auch die Grünen wünschten sich heute mehr Zurückhaltung in der Außenpolitik. Parteichefin Simone Peter sagte, eine Lösung der Ukraine-Krise sei nur durch Verhandlungen möglich.
Ich glaube, es nützt jetzt wenig, in der Rolle eines Bundespräsidenten hier eine verbale Eskalation loszutreten, sondern es muss darum gehen, die Länder, die Völker zusammenzubringen, zu verbinden und den Dialog zu suchen. Das wäre der Rolle des Bundespräsidenten angemessen.
Tatsächlich hat Gauck in seiner gestrigen Rede weder die Ukraine noch den russischen Präsidenten direkt angesprochen. In einer Gedenkfeier zum Beginn des Zweiten Weltkrieges vor 75 Jahren sprach er von der Hoffnung auf einen Kontinent der Freiheit und des Friedens und vom Schock über die kriegerische Auseinandersetzung um neue Grenzen am Rande von Europa.
Ja, es ist eine Tatsache, Stabilität und Frieden auf unserem Kontinent sind wieder in Gefahr.
Russland habe die Partnerschaft zur EU, zur NATO und den großen Industrienationen de facto aufgekündigt, sagte Gauck und forderte eine Rückkehr zur Achtung des Völkerrechts. Der Westen werde sich denen entgegenstellen, die internationales Recht brechen, fremdes Territorium annektieren und Abspaltung in fremden Ländern militärisch unterstützen. Das betonte der Bundespräsident auch mit Blick auf seine polnischen Gastgeber, die die Bedrohung durch Russland stärker empfinden als Deutschland.
Wir werden Politik, Wirtschaft und Verteidigungsbereitschaft den neuen Umständen anpassen. Die Europäische Union und die Vereinigten Staaten lassen sich in diesen Grundfragen nicht auseinanderdividieren.
Territoriale Zugeständnisse vergrößerten den Appetit von Aggressoren oft nur, so der Bundespräsident. Deutschland strebe nach einer Außenpolitik, die imstande sei, einer Aggression Einhalt zu gebieten, ohne politische Auswege zu verstellen. Gauck weicht damit nicht von der Linie der Bundesregierung ab. Auch Kanzlerin Merkel hat Russland wiederholt den Bruch des Völkerrechts vorgeworfen und vorige Woche erst gedroht, Russlands Verhalten werde nicht folgenlos bleiben. Seit gestern beteiligt sich die Bundeswehr mit 6 Kampfjets daran, den Luftraum über dem Baltikum zu überwachen. Im Zuge der Ukraine-Krise zeigt die NATO dort verstärkt Präsenz.
Das war ein Bericht von Katrin Brandt. Das Ausmaß der Gewalt im Nordirak ist unvorstellbar und unheimlich. Seit Monaten gehen die Kämpfer der radikalen Dschihadistenmiliz Islamischer Staat gegen jeden vor, der sich ihrer Herrschaft nicht beugen mag. Vor allem religiöse Minderheiten sind in Gefahr. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International bezeichnet die brutale Vorgehensweise der Islamisten in ihrem heute vorgestellten Bericht als systematische ethnische Säuberung. Peter Steffe.
Kreuzigungen, Steinigungen, willkürliche Exekutionen durch Erschießen und Enthaupten sowie Verschleppen von Menschen. Das, was die Milizen des Islamischen Staates im Nordirak derzeit betreiben, sei eine systematische ethnische Säuberung, so der Vorwurf der Menschenrechtsorganisation Amnesty International. Bei dem Vorgehen der Terrorkämpfer handelt es sich um schwere Kriegsverbrechen. Es sei Völkermord von historischem Ausmaß. Die IS wolle Spuren aller Nicht-Araber und aller nicht-sunnitischen Muslime auslöschen, sagte die Amnesty International-Mitarbeiterin im Nordirak Donatella Rovera. In dem vorgelegten Amnesty-Bericht beruft sich die Menschenrechtsorganisation auf Schilderungen von Augenzeugen, die dem Morden der Dschihadisten entkommen konnten. Ein Überlebender namens Salem berichtete den Helfern von den Qualen der Verletzten nach einem Überfall der IS-Milizen auf ein Dorf in Nordirak.
Manche konnten sich nicht bewegen und sich nicht retten. Sie lagen in Qualen da und warteten auf den Tod. Sie starben auf grauenhafte Weise.
Überlebt haben auch die Brüder Said und Khaled die Massentötungen Anfang August in den von der Minderheit der Jesiden bewohnten Dörfern Kojo und Kinije entkommen konnten. Said sei dreimal ins linke Knie sowie jeweils einmal in Hüfte und Schulter geschossen worden, berichtete Amnesty International. Hunderte Männer und Jungen aus den beiden Dörfern seien erschossen worden, darunter auch 7 Brüder von Said und Khaled. Beide Männer konnten sich schließlich mit Hilfe von Nachbarn ins kurdische Autonomiegebiet retten. Die IS-Milizen hätten auch tausende Frauen und Mädchen verschleppt, deren Schicksal unbekannt sei. Nach Angaben von Flüchtlingen seien viele Frauen an IS-Kämpfer verkauft, andere zwangsverheiratet worden. Angesichts dieser Gräueltaten forderte Amnesty-Vertreterin Donatella Rovera die irakische Regierung dazu auf, die Verantwortlichen zu verfolgen und zur Rechenschaft zu ziehen. Nach der Befreiung der 20.000 Einwohnerstadt Amerli, südlich von Kirkuk aus wochenlanger IS-Belagerung, rückten kurdische Truppen gestern nordwestlich von Mosul auf die Stadt Sumar vor. Bis spät in die Nacht entwickelten sich heftige Straßen- und Häuserkämpfe, die am Vormittag weitergingen, wie ein Peshmerga-Offizier erklärte. Ein IS-Selbstmordattentäter wollte uns angreifen. Unsere Kämpfer konnten ihn ausschalten, bevor er seine Bombe zünden konnte. Die Extremisten sind nicht sonderlich stark hier. Sie haben aber viele Sprengfallen und Bomben neben Schulen, Moscheen sowie Straßen platziert. Das macht für uns das Vorrücken schwierig. Die Gefechte seien nicht einfach, erklärte ein Kurdenkommandeur. Vor allem die Sprengfallen machten die Kämpfe schwierig. Wir haben weit über 40 Sprengfallen mit einer ungeheuren Explosivkraft in die Luft gejagt. Wir haben diese Terroristen hart getroffen. Mehr als 70 von ihnen konnten wir töten. Sumar einzunehmen ist nicht einfach, weil es keine kleine Stadt ist. Außerdem befindet sich die Stadt im Zentrum arabischer Stämme im Nordirak. Aber sobald man Sumar eingenommen habe, werde man sich dort nicht mehr zurückziehen, so der Militär. Die Stadt soll quasi als Brückenkopf genutzt werden für weitere Gefechte gegen die Kämpfer des Islamischen Staates. Und dann irgendwann in den kommenden Wochen will man auf Mosul vorrücken, um auch diese Stadt von den IS-Terroristen zu befreien.
Aber ob das wirklich gelingt, ist fraglich, zumal sich die Islamisten anscheinend keinerlei Sorgen um den terroristischen Nachwuchs zu machen brauchen. Aus allen Teilen der Welt, auch aus Europa, auch aus Deutschland, machen sich junge Männer auf den Weg, um für den Islamischen Staat in den Kampf zu ziehen. Gegen diese Rekrutierung im Zeichen des Terrors müssen auch und vor allem die Muslime hierzulande endlich mobil machen, meint Paul Elmajöris in seinem Kommentar.
Die Bilder und Berichte schocken. Ein junger Mann, der hier bei uns aufgewachsen ist, hält den abgeschlagenen Kopf eines Ermordeten in seinen blutigen Händen und lacht dabei in die Kamera. Überlebende erzählen von Massenhinrichtungen und Kreuzigungen. Frauen werden versklavt und verkauft, die Männer hingemetzelt. Die Täter sind stolz auf ihre Grausamkeit und brüsten sich damit im Internet. Der IS, der Islamische Staat, hat die Barbarei zu seinem Markenzeichen gemacht. Je mehr die Welt davon erfährt, umso größer ist die Angst der Menschen, wenn die wilde Horde vor einem Dorf auftaucht. Ethnische Säuberungen, Kriegsverbrechen und zügellose Gewalt sowie das Zurschaustellen dieser Grausamkeiten sind beim IS Teil einer Strategie und das nicht erst seit wenigen Wochen. Bereits die Vorläuferorganisation Al-Tawid, die um die Jahreswende 2003-2004 von Al-Zarqawi gegründet worden war, zeichnete sich dadurch aus. Durch Bombenanschläge mit möglichst vielen Opfern und durch Hinrichtungen mit unvorstellbarer Erbarmungslosigkeit machte sich die Gruppe einen Namen und hatte damit Erfolg. Sie wurde zu einer der wichtigsten Widerstandsgruppen gegen die Amerikaner im Irak. Mit der gleichen Strategie wechselten die Kämpfer vor 2 Jahren nach Syrien und hatten wieder Erfolg. Und so schwer erträglich die Vorstellung auch ist, selbst bei uns in Deutschland verfängt die Strategie der demonstrativen Brutalität. Nicht zuletzt diese Videos im Internet animieren junge Männer und Frauen, Deutschland zu verlassen und in diesen Krieg zu ziehen. Der Vorsitzende des Zentralrates der Muslime in Deutschland, Ayman Masjek, hat früh und eindeutig klargestellt, was er von diesem widerlichen Wüten hält. Es sind Schandtaten von marodierenden Banden. Die Täter berufen sich dabei auf ihre Religion, den Islam. Doch die überwiegende Mehrheit der Muslime will von diesem Fanatismus nichts wissen. Mehr noch, sie sind selbst Opfer des islamistischen Terrorismus. In den Augen der Täter haben die Muslime sogar noch mehr als die Christen den Tod verdient, denn sie kennen den Koran und folgen trotzdem nicht ihren fanatischen Lehren. Nach der Logik des IS sind sie damit vom wahren Glauben abgefallen. Anders als nach den Anschlägen von Al-Qaida in New York und Washington erhebt heute die Mehrheit der Muslime laut ihre Stimme gegen die Barbarei im Namen des Islams. Das ist gut und gibt Hoffnung, dass man auch bei uns in Deutschland die Verbreitung dieser grausamen Irrlehre gemeinsam verhindert. Doch den richtigen Worten müssen die richtigen Taten folgen. Bislang standen die muslimischen Gemeinden zu häufig abseits, wenn Initiativen gegen die Radikalisierung um Unterstützung baten. Nur zusammen mit den muslimischen Gemeinden können wir verhindern, dass noch mehr junge Männer und Frauen von hier aus in den Krieg ziehen.
Es kommentierte Paul Elmar Jüris. Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Es ist 18.46 Uhr, 14 Minuten vor 7. Der zukünftige EU-Ratspräsident spricht kein Englisch. Die designierte Außenbeauftragte und diplomatische Krisenmanagerin der EU hat genau 6 Monate Erfahrung im Auswärtigen Amt in Rom. Schon die Besetzung dieser 2 Posten vergangenes Wochenende leuchtet nicht jedem auf Anhieb ein. Umso spannender sind die Gespräche, die der zukünftige Chef der Kommission Jean-Claude Juncker seit heute mit den Bewerbern um die Kommissarsposten führt. Denn so viel ist sicher, Erfahrung und fachliche Kompetenz sind bei dieser Jobvergabe nicht die einzigen Kriterien, wie Karin Bentsch berichtet.
Person, Herkunftsland, Parteizugehörigkeit. Diese 3 Dinge zählen bei den Bewerbungsgesprächen. Erst danach werden die Aufgabenbereiche verteilt. Fachwissen ist also offenbar nicht das wichtigste Kriterium für einen Job in der neuen EU-Kommission. Mit dabei sein wird Günther Oettinger. Die Frage ist nur, ob er weiterhin für den Energiesektor zuständig sein wird oder einen anderen Bereich bekommt. Irgendwas mit Wirtschaft könne er sich vorstellen, sagte Oettinger. Handel, Industrie oder Binnenmarkt.
Ich bin offen. Es ist wie im Fußball. Der Trainer heißt Jean-Claude Juncker. Ich bin einer der Spieler. Ich muss von der Ersatzbank, vom Tor bis zum Linksaußen alles machen. Und ich bereite mich darauf vor, irgendein Aufgabenfeld in der nächsten Kommission wahrzunehmen.
Neuer EU-Wirtschaftskommissar soll offenbar der Franzose Pierre Moscovici werden. Präsident Hollande hatte sich für den früheren Finanzminister stark gemacht. Bundeskanzlerin Merkel soll dagegen versucht haben, Moscovici zu verhindern. Denn der Sozialist steht, anders als Merkel, nicht für einen harten Sparkurs in Europa. Es gibt die Sorge, dass er die Haushalte der Mitgliedsländer künftig zu lasch kontrollieren könnte. Sein eigenes Land, Frankreich, ist wirtschaftlich angeschlagen und reißt seit Jahren die europäische Defizitlatte. Merkel soll mittlerweile, laut Spiegel, ihren Widerstand gegen Moscovici aufgegeben haben. Offiziell jedoch heißt es aus Berlin:
Zu der Frage, welche Persönlichkeiten innerhalb der neuen Europäischen Kommission welche Ressorts bekleiden werden, haben wir uns nie öffentlich geäußert und werden wir uns nie öffentlich äußern. Wir haben da nicht von der Seitenlinie öffentlich dazu Bemerkungen zu machen.
Die Kommission besteht aus 28 Vertretern, so viele wie die EU-Mitgliedstaaten hat. Der künftige Chef des Gremiums, Jean-Claude Juncker, denkt darüber nach, den Zuschnitt der Aufgabenbereiche zu verändern, etwa Energie und Klima künftig zusammenzulegen. Auf diese Weise würde die Zahl der Ressorts schrumpfen, auf 20. Die frei werdenden Posten möchte Juncker an Superkommissare vergeben, die wichtigen Ressorts übergeordnet werden. So könnte ein großzügiger französischer Wirtschaftskommissar namens Moscovici einen haushaltspolitischen Hardliner als Aufpasser bekommen. Denkbar wäre dafür Jyrki Katainen. Der konservative Finne ist derzeit übergangsweise EU-Wirtschaftskommissar und wird auch der neuen Kommission angehören. Ob ein solches Gegensatzpaar auf Dauer erfolgreich zusammenarbeitet, ist jedoch fraglich. Doch noch laufen die Bewerbungsgespräche. Fast alle Mitgliedsländer haben ihre Kandidaten geschickt. Nur ein Land fehlt noch.
La Belgique n'a toujours pas nommé de candidat.
Belgien hat noch keinen Kandidaten benannt, weil das Land nach den Wahlen im Mai noch immer keine neue Regierung hat. Jean-Claude Juncker erwartet eine weibliche Bewerbung aus Belgien, sagt seine Sprecherin.
Monsieur Juncker attend à ce que ça soit une femme.
Damit hat Marianne Thyssen gute Chancen. Sie ist Christdemokratin, Flämin und Frau. Das könnte ihr Vorteil sein, denn bislang haben sich zu wenige Frauen beworben. Offenbar nur 5. In der jetzigen Kommission gibt es 9. Parlamentspräsident Martin Schulz hat bereits gedroht.
Eine Kommission, in der es einen geringeren, deutlich geringeren Frauenanteil gibt als in der alten Kommission, wird im Europaparlament keine Mehrheit finden.
Das wäre ein Problem für Juncker als Chef der Kommission. Denn das EU-Parlament muss sein Gremium absegnen. Und zwar ganz oder gar nicht. Mitte nächster Woche will Juncker seine neue Mannschaft vorstellen. Am 1. November soll die Arbeit dann losgehen.
Seit heute führt Jean-Claude Juncker Bewerbungsgespräche für die Besetzung der neuen Kommission in Brüssel. Das war ein Bericht von Karin Bentsch. Die nordrhein-westfälische Landesregierung muss nachbessern. Der Haushalt kann so nicht bleiben. Das war klar, seit Anfang Juli das Landesverfassungsgericht in Münster geurteilt hatte. Sie hatte gesagt, die angestrebten Nullrunden bei besser verdienenden Beamten sind nicht rechtmäßig. Heute nun musste das Kabinett in Düsseldorf entscheiden, wie sie das Geld für die zu zahlenden Gehälter auftreiben will. Und es herrscht jetzt Klarheit mit neuen Schulden.
Finanzminister Norbert Walter Borjans muss nachlegen und zwar kräftig. Das Land Nordrhein-Westfalen, so seine unschöne Nachricht von heute, wird im laufenden Jahr rund 800 Millionen Euro mehr neue Schulden machen müssen als ursprünglich veranschlagt. Insgesamt steigt die Neuverschuldung damit auf rund 3,2 Milliarden Euro, genauso viel wie im vergangenen Jahr. Der Finanzminister räumt ein schwerer Rückschlag für alle, die auf eine schnelle Erholung der Landesfinanzen gehofft hatten. Norbert Walter Borjans.
Der Stand, der jetzt gegeben ist, ist eben der, dass wir eindeutig ein Stück zurückgeworfen sind. Es bedeutet, dass wir weitere Anstrengungen unternehmen müssen, die damit auch angelegt sind.
Gründe für die Entwicklung gibt es mindestens 2. Zuallererst die Beamtengehälter. Ursprünglich wollte die Landesregierung hier durch eine bescheidene Tarifanhebung bzw. 2 Nullrunden für die besser bezahlten Beamten zu deutlichen Einsparungen kommen, scheiterte damit aber vor dem Verfassungsgericht. Nun muss das Land nachzahlen, mehr Kosten rund 450 Millionen Euro. Und in der Summe noch gravierender Steuerausfälle, rund 600 Millionen Euro Mindereinnahmen, besonders durch zurückgehende Gewinne und Steuerabschreibungen in der Energiewirtschaft.
Das ist alleine von Januar bis Juli ein Rückgang der Körperschaftssteuer von knapp 30% gegenüber dem Vorjahr gewesen. Es gibt auch einen Rückgang, auch in erheblichem Umfang, was Dividendenzahlungen in diesen Unternehmen angeht.
Am Ziel, 0 neue Schulden bis 2020, werde aber nicht gerüttelt, verspricht der Finanzminister. Heißt in der Konsequenz, was in diesem Jahr an Einsparungen nicht gelungen ist, wird umso schärfer wohl in den kommenden Jahren hereingeholt werden müssen. Für den Personalhaushalt gab es da heute schon mal eine klare Ansage. 160 Millionen Euro Einsparungen im kommenden Jahr. Ob das auch Stellenabbau bedeutet, wollte der Minister nicht sagen, aber auch nicht ausschließen. Und für die Beamten wird es in der 2015er Tarifrunde wohl allenfalls einen Inflationsausgleich geben, wenn überhaupt. Die CDU-Opposition sprach heute von verheerenden Zahlen und absehbaren Fehleinschätzungen, Fraktions- und Parteichef Armin Laschet.
Das ist eine Finanzpolitik aus dem Ärmel. Goethe hat mal gesagt, entscheide lieber ungefähr richtig als genau falsch. Und dieser Finanzminister hat sich dazu entschieden, ungefähr falsch, Jahr für Jahr seine Berechnungen zu machen.
Ministerpräsidentin Kraft fahre das Land mit ihrer Schuldenpolitik gegen die Wand, so Laschet weiter. CDU und FDP verlangen von der rot-grünen Landesregierung seit langem einen deutlichen Stellenabbau.
Sparen geht anders. Die Landesregierung in Düsseldorf beschließt neue Schulden im Nachtragshaushalt. Das war ein Bericht von Stefan Lauscher. Viel Zeit zur Aufklärung der Betrugsvorwürfe hat nun Christine Haderthauer. Sie ist gestern von ihrem Amt der bayerischen Staatskanzleichefin zurückgetreten. Und zwar, weil sie in ein dubioses Geschäft ihres Mannes verwickelt sein soll, das dieser Anfang der 90er Jahre mit von psychisch kranken Menschen gefertigten Modellautos aufgebaut hatte. Wenig Zeit indes hat Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer. Er muss sein Kabinett umbilden. Wer könnte Haderthauer nachfolgen? Aus München, Nikolaus Neumeier.
Aus CSU-Kreisen heißt es, die Entscheidung soll jetzt doch möglichst schnell fallen, auch weil wohl wichtige bundespolitische Themen anstehen. Bis spätestens Montag, so ist zu hören, könnte alles klar sein. Als Namen werden der bisherige Staatssekretär im Finanzministerium Albert Füracker oder die stellvertretende Fraktionschefin Kerstin Schreier-Stäblein genannt. Sie sagte allerdings, Seehofer solle in Ruhe die Nachfolge klären.
Frau Seehofer soll sich alle Zeit der Welt nehmen zu entscheiden, welche Personalie er an der Stelle haben will. Und ob männlich, weiblich oder aus welcher Region, das ist zweitrangig. Wichtig ist, dass die Personalie passt und er mit der Person gut arbeiten kann.
Für die Opposition ist damit aber noch keinesfalls die Affäre beendet. Wir können nicht zur Tagesordnung übergehen, sagten Grüne und SPD. SPD-Fraktionschef Markus Rindersbacher besteht darum auf einer Sondersitzung des Landtags am 16. September.
Es gibt eine Staatsaffäre im Freistaat Bayern. Seit Wochen und Monaten wabert die Affäre Hadertauer vor sich hin. Auch die Rolle des Ministerpräsidenten muss vom Parlament natürlich bewertet werden. Ich selbst bin der Auffassung, dass Herr Seehofer Frau Hadertauer viel früher hätte entlassen müssen.
Es braucht auf jeden Fall die Sitzung, sagen auch die Freien Wähler oder grüne Fraktionschefin Margarete Bause. Hadertauer und Seehofer hätten Bayern Schaden zugefügt. Das müsse diskutiert werden.
Wir können doch jetzt nicht zur Tagesordnung übergehen. Es ist ein immenser Schaden entstanden durch die Dreistigkeit von Frau Hadertauer und die Entscheidungsschwäche von Ministerpräsident Seehofer. Und dieser Schaden ist nicht nur einer für die CSU, das werden wir ja noch gleich, sondern es ist einer für Bayern. Wir sind bundesweit zum Gespött geworden.
Seehofer hatte dagegen in den letzten Wochen immer wieder darauf verwiesen, dass er seine Leute nicht beim ersten Sturm im Regen stehen lasse. CSU-Innenminister Herrmann sagte darum auch, der Ministerpräsident sei in keinster Weise beschädigt.
Nein, überhaupt nicht. Ich denke, es ist richtig, dass nicht, wenn ein Staatsanwalt allein sagt, ich will jetzt ermitteln, man deswegen jetzt schon in Panik gerät. Es ist jetzt die persönliche Entscheidung von Christine Hadertauer. Horst Seehofer hat die Lage fest im Griff. Er wird sicherlich alsbald eine Nachfolgerin, einen Nachfolger für die Staatskanzlei benennen.
Dennoch will die Opposition das Thema auch in einem Untersuchungsausschuss klären. Es geht vor allem um die Zustände in der Forensik.
Wie ist es möglich, dass ein Arzt sich bereichert an der Arbeit von Strafgefangenen? Auch das muss aufgeklärt werden. Und hier müssen wir auch zu politischen Entscheidungen kommen, dass mit sowas in Zukunft nicht mehr möglich ist.
Außerdem soll auch noch einmal Hadertauers Rolle im Modellbauunternehmen Sapor und auch als Sozialministerin beleuchtet werden. Das kündigte Hans-Jürgen Fahn für die Freien Wähler an.
Gibt es da noch viele Fälle oder ungelöste Probleme im Maßregelvollzug in Bayern? Da haben sich, glaube ich, unter der Amtszeit von Hadertauer gab es 14 Leute, die sich hier das Leben genommen haben. Und das muss natürlich ausreichend geprüft und hinterfragt werden.
Die Opposition plädierte außerdem dafür, den Posten des Staatskanzleichefs gar nicht mehr mit einem Minister zu besetzen, was in anderen Bundesländern möglich ist. Das müsse doch auch in Bayern gehen, meinte SPD-Fraktionschef Rindersbacher.
In anderen Bundesländern wird die Staatskanzlei geführt von einem Staatssekretär oder einer Staatssekretärin. Das war in Bayern bis Franz Josef Strauß und Streibel auch der Fall.
Ja, und so könnte man die Staatskasse dann schonen, meint die bayerische Opposition. Das waren Informationen von Nikolaus Neumeier. Fußballfans haben die Bilder des WM-Finales noch im Kopf. Ein unbändiger, aufopferungsvoll kämpfender Schweinsteiger. Die 108. Minute gegen Argentinien läuft und über Bastian Schweinsteigers Gesicht rinnt das Blut. Platzwunde, weit aufgerissene Augen. Schweinsteiger will weitermachen, will den Titel. Seine Hingabe in diesem Turnier ist wohl ein Grund dafür, dass er heute zum neuen Kapitän der deutschen Fußballnationalmannschaft ernannt worden ist. Ein Bericht von Felix Mansel.
Der emotionale Leader trägt ab sofort die Binde. Bastian Schweinsteiger beerbt Philipp Lahm als Kapitän und erklärt, dass es für ihn eine Ehre und eine Freude sei. Sieht das Amt aber zugleich als eine Verpflichtung, der er sich gerne stelle. Für den Bundestrainer gab es nur Schweinsteiger.
Er spielt 10 Jahre in der Nationalmannschaft. Er hat schon vorher viel Verantwortung übernommen. Er hat Großes erreicht. Uns verbindet auch ein vertrauensvolles Verhältnis untereinander.
Fällt Schweinsteiger aus, so wie gegen Argentinien, wird er durch ein Mitglied des Mannschaftsrates vertreten. Hummels, Müller, Khedira und Neuer sind die Stellvertreter Schweinsteigers. Eine Reihenfolge gibt es laut Löw im Moment noch nicht. Gegen Argentinien wird aber Manuel Neuer die Mannschaft aufs Feld führen. Für Bundestrainer Joachim Löw ist die Partie gegen den WM-Finalgegner ein Abschluss und ein Neubeginn zugleich. Der Blick geht ab sofort in Richtung Europameisterschaft in Frankreich.
Das nächste große Ziel von uns, klar, EM-Finale in Paris.
Und seinen Co-Trainer hat Löw heute auch benannt. Es ist Thomas Schneider, bis März dieses Jahres noch Trainer beim VfB Stuttgart. Und mit diesen sportlichen Informationen endet unsere Sendung. Im Namen des gesamten Teams verabschiedet sich Julia Borutta.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.